Ja, in meiner in unserer Freundschaft und Verlobungszeit, also mit der Noemi, meiner jetzigen Frau, bin ich auch immer wieder bei ihnen daheim eingeladen gewesen, bei ihrer Familie, und es ist nicht so abgelaufen wie da, zum Glück. Ich bin mal wieder zum Essen gewesen bei ihnen, und dann ist mir etwas aufgefallen. Bei ihnen daheim hat es Butter aufs Brötchen gegeben, oder Anke, wie auch immer ihr dem sagt. Ich bin nämlich aus einem Zuhause gekommen, wo es eben nur Margarine oder Letta aufs Brötchen gegeben hat. Es hat vielleicht damit zu tun, dass wir in Afrika waren, sind lange Jahre und so, und dort war Butter nicht so eine gute Idee gewesen. Jedenfalls habe ich gesehen, dass sie Butter haben. Und ich habe Butter lieber als Margarine. Und nachher ist mir dann schnell klar geworden, wo ich dann mal gedacht habe, ich will diese Frau heiraten. Also das war nicht der Grund gewesen, wieso ich sie heiraten wollte. Aber wo ich dann mal gedacht habe, ich will Noemi heiraten, habe ich gewusst, bei uns daheim gibt es dann mal Butter aufs Brötchen. Und das ist so. Seit unserem ersten Tag als verheiratetes Ehepaar gibt es Butter aufs Brötchen. Genau, das ist nur ganz ein kleines und auch total unwichtiges Beispiel. Aber es soll zeigen, dass ganz viele Entscheidungen müssen getroffen werden. Gerade wenn man frisch verheiratet ist und zusammenlebt oder nachher auch einfach in eine WG geht zum Beispiel oder selber mal allein wohnt eine Zeit, muss man ganz viele Entscheidungen treffen, so im Alltag. Wie will ich es machen? Will ich es einfach so machen, wie ich es von daheim kenne, oder will ich es anders machen? Warum auch immer. Aber ganz viele so kleine Entscheidungen müssen getroffen werden. Und das sind ja noch die lapidaren Entscheidungen. Aber dann gibt es die grossen Entscheidungen im Leben. Und dort hört man ja immer mal wieder den Spruch, dass Leute sagen, also so wie meine Eltern, so mache ich es dann ganz sicher nicht. Also der Job, den mein Vater hatte, den habe ich dann sicher nicht. Das habe ich, glaube ich, auch mal gesagt. Genau. Aber mein Vater hat verschiedene Berufe gehabt, darum habe ich einfach einen ausgewählt. genau. Oder man sagt vielleicht, ja, ich tue meine Kinder sicher nicht so erziehen, wie meine Eltern mich erzogen haben, oder so Sachen. Und dann ist es ja so, dass so die Jahre ins Land ziehen und man wird dann vielleicht 30, 40, hat eigene Familie und so weiter. Und nachher ist es schon so, wie es Isabel angedeutet hat, plötzlich schaut man so sein eigenes Leben an und merkt, ups, ich mache ja Sachen ziemlich gleich, wie es meine Eltern vielleicht auch gemacht haben. Ich habe das oder das Muster auch übernommen. Ich mache das oder das vielleicht unbewusst jetzt auch gleich, wie es vielleicht meine Eltern gemacht haben. Und wir beschäftigen uns heute eben mit dem Thema der Herkunftsfamilie. Und fragen auch, wie sich Muster weiterentwickeln können. Gute Muster, aber heute eher auch die negativen Muster, wie sich die weiterentwickeln können über Generationen hinweg. Wie gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe dran, von wo wir kommen, woher wir kommen. Und die Grundfrage dahinter ist, wir reden ja seit einiger Zeit immer wieder davon, hier in der Lenzkirche, dass wir mit Jesus auf seinem Weg sind. Und auf dem Weg von Jesus, glaube ich, gibt es manchmal so Momente, wo wir das Gefühl haben, wir kommen wie nicht weiter. Wir drehen uns vielleicht immer wieder um die gleichen Themen, die gleichen Probleme kommen. Und es kann sein, ein Grund kann sein, dass wir wie nicht vorwärts kommen, weil es vielleicht Verletzungen oder Muster oder Sachen gibt, die wir aus unserer Vergangenheit mitgenommen haben und gar nicht recht merken, dass wir das mitgenommen haben. Und das wie unreflektiert in unserem Leben ist und uns kann hindern, auch Schritte vorwärts zu gehen mit Jesus. Wir haben, und so das Motto, ein bisschen von dieser Predigt, ist ein Zitat von Pete Scazzero, das habe ich vor 3 Wochen auch schon gebracht, das ist das da: Jesus mag in deinem Herzen wohnen, aber Opa steckt dir in den Knochen. Wie gesagt, nichts gegen alle Opas und Grossväter hier innen, ihr seid super. Aber es kann sein, dass wir gewisse Muster mitgenommen haben aus unserer Vergangenheit. Vor 3 Wochen habe ich davon geredet, wie Jesus uns ein Beispiel sein kann. Und wenn ihr die Predigt noch nicht gehört habt, vielleicht könnt ihr die nochmal hören, weil ich glaube, das ist wie eine Grundlage. Jesus zeigt uns dort oder zeigt in seinem Leben, wie wir können mit unserer Herkunftsfamilie umgehen. Er hat die erstaunliche Balance gehabt zwischen unabhängig sein und trotzdem eingebunden, verbunden mit seiner Familie und trotzdem unabhängig. Und dann vor 2 Wochen hat Esti hier predigt, und wenn ihr ihr ein einiges Kompliment gemacht habt für ihre Predigt, müsstet ihr das noch machen. Das war wirklich super, wie sie das gemacht hat. Sie hat darüber geredet, dass es ja in unserer Lebensgeschichte so Brüche geben kann. Und schwierige Entscheidungen, vielleicht auch ungehorsam. Und dass Gott trotzdem die Sachen nimmt, er tut sie nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern er nimmt gerade die Brüche und vielleicht auch manchmal Fehlentscheidungen und macht daraus wieder etwas Schönes, baut sein Reich mit diesen Sachen sogar. Und heute geht es eben um die Herkunftsfamilie, nochmal ein bisschen vertieft. Heute und das nächste Mal. Also ihr müsst unbedingt nächste Woche auch wieder kommen, auch wenn es dann vielleicht nicht mehr schneit oder irgendwie sonst schönes Wetter ist, kommt doch wieder. Und wenn ich von Herkunftsfamilie rede, dann denkt nicht nur an eure Eltern und Geschwister, die so ein bisschen die kleinste Herkunftsfamilie, sondern denkt ein bisschen weiter. Denkt nach Grosseltern, vielleicht Urgroßeltern, also 3-4 Generationen, Tanten, Onkel, Cousin, Cousine, was auch immer. Das ist die Herkunftsfamilie. Und es gibt nichts in unserem Leben, das uns so sehr prägt, wie unsere Herkunftsfamilie. Und für das gibt es gute Hinweise in der Bibel. Aber es gibt auch sehr gute Hinweise in der Wissenschaft. Ich habe gehört, es gibt so eine neue Forschung im Bereich von dieser Generationengeschichte, die aufzeigt, dass wenn Leute wirklich traumatische Erlebnisse machen und die nicht sauber aufgeschafft werden, dass die können wie genetische Abdrücke hinterlassen bei Menschen. Und die genetischen Abdrücke können weitergegeben werden in die nächste Generation. Also man kann über die Genetik aufzeigen, wie sich gewisse dramatische Erlebnisse wie weitergehen über Generationen, wenn sie nicht sauber aufgeschafft werden. Keine Ahnung, ob das stimmt, ich habe das gehört, bin nicht in diesem Bereich ein Fachmann, aber ich habe es noch spannend gefunden. Und wir schauen aber heute nicht irgendwie Genetik hinein, sondern in die Bibel. Weil dort gibt es so eine Familiengeschichte und die Bibel ist total ehrlich darüber, dass in dieser Familiengeschichte ziemlich viel auch nicht so läuft, wie man sich es vielleicht vorstellen will. Und wie sich Muster über Generationen weiterentwickeln. Und da wollen wir ein bisschen hineinschauen. Wir fangen an beim Abraham. Und wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr sie gerne vornehmen. Oder auch nicht. Oder hier mitlesen. Der Abraham, der gilt ja als Vater vom Glauben. Der wird immer wieder so genannt, auch in der Bibel. Er ist der Urvater vom jüdischen Volk. Und Gott hat dem Abraham eine riesige Verheißung. Er hat gesagt, aus dir wird ein riesiges Volk werden. Und es wird durch dich und das Volk wird die ganze Welt gesegnet werden. Also eine mega Verheißung. Das ist gerade am Anfang in dem Kapitel 12. Und nachher kommt eben die Geschichte, die Isabel gelesen hat. Und ich will dort einfach nochmal zwei Verse daraus lesen. Es ist dann ja eine Hungersnot. Und Abraham und Sarah müssen nach Ägypten. Dort haben sie noch Abraham und Sarai geheißen. Genau, und dort heißt es ab Vers 11, kurz bevor er in Ägypten erreichte, sagt er zu seiner Frau Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Das ist nicht nur ein Kompliment, hat auch etwas Manipulatives dran, wenn man weiterliest. Er sagt dann, wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau, dann werden sie mich umbringen, dich aber werden sie leben lassen. Abraham hat Angst um sein Leben. Lösung. Sag also, dass du meine Schwester bist, dann wird man mich dir zuliebe gut behandeln. Seht ihr die Logik drin? Ich bringe dich in Gefahr, damit es mir gut geht und mich deinetwegen am Leben lassen. Also Abraham hat Angst um sein Leben und bittet Sarah für ihn zu lügen, eine glatte Lüge. Aber was er nicht sieht oder nicht will sehen, ich weiß es auch nicht, er bringt sie damit in grösste Gefahr. Weil wenn man nachher weiterliest, sieht man ja, dass der Pharao, der nimmt sich Sarah, weil er das kann, was auch immer, bringt sie in sein Harem und gibt gleichzeitig Abraham Rinder, Geissen und ziemlich viel Banknötchen, also einfach viel Geld, es sind noch keine Banknötchen damals. Also er macht den Abraham reich und nimmt Sarah mit in sein Harem. Abraham sagt irgendwie nichts dazu. Und Gott muss eingreifen. Gott greift ein zugunsten von der Sarah, damit sie nicht, damit nichts Schlimmes passiert. Also Gott greift ein zugunsten von der Sarah. Der Pharao deckt den Schwindel auf und sagt dem Abraham und der Sarah, gönn, ich will euch da nicht mehr sehen. Das ist Geschichte. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ein einmaliger Ausrutscher. Das ist jetzt nicht so eine Sache. Ich muss euch da übrigens, damit ihr ein bisschen den Überblick behaltet über die Geschichte, kann ich euch da mal noch die Menschen aufzeichnen. Das ist ein bisschen dick geworden. Aber der Abraham war ja gut gestellt, er war reich, der war sicher auch innerlich fest. Er hat genug zu essen gehabt. Also, das ist die erste Generation, Abraham. Jetzt können wir sagen, ja eben, alles nur so ein kleiner Ausrutscher. Dann geht es aber weiter, ein paar Kapitel später, 1. Mose 20, heisst es folgendes. Er ließ sich zuerst zwischen Kadesh und Schur nieder, also er ist weg aus Ägypten, und wohnte als Fremder in Gerar, das ist irgendeine andere Stadt. Seine Frau Sarah gab er als seine Schwester aus. Da haben wir es wieder. Abimelech, der König von Gerar, ließ Sarah holen und nahm sie zur Frau. Wieder genau das gleiche Muster. Der Abraham hat Angst, lügt betreffend seiner Frau. Es kommt ein König, nimmt sich die Frau, Sarah, seine Frau, und nimmt sie mit in sein Harem. Wieder greift Gott ein, zugunsten von Sarah. Der Abimelech hat einen Traum und Gott redet durch den Traum zu ihm. Und er geht zum Abraham und sagt, was soll das, wieso hast du das gemacht? Und Abraham sagt wieder, ja, ich habe Angst gehabt und so weiter. Genau das gleiche Muster. Beim ersten Mal hätte man ja noch sagen, okay, ist einfach ein Ausrutscher gewesen. Beim zweiten Mal, naja, scheint es mir legitim zu sagen, dass das ein Muster war vom Leben, im Leben von Abraham. Er hat immer wieder gelogen, um sich selber nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Dann gehen wir eine Generation weiter. Abraham hatte einen Sohn gehabt. Wie hat der geheißen? Genau. Also er hatte zwei Söhne gehabt, mehrere Söhne. Aber der eine, der bekannteste oder bekannter, oder wie auch immer, war der Isaac gewesen. Ein paar Kapitel später lesen wir folgendes, 1. Mose 26. Da blieb Isaac in Gerar, gleiche Stadt, gleicher König. Wenn die Männer im Ort nach seiner Frau fragten, sagte er, sie ist meine Schwester. Von wo hat er das gelernt? Er fürchtete sich davor zu sagen, sie ist meine Frau. Er dachte, dann werden mich die Männer hier im Ort wegen Rebekka umbringen, denn sie war sehr schön. Genau gleiches Muster. Gleicher Ort, gleicher König, gleiche Lüge. Der Isaac hat Angst wegen der schönen Frau, wegen seiner schönen Frau. Und bringt seine Frau in größte Gefahr. Das ist ja immer der Punkt. Immer wenn die Männer gelogen haben, haben sie ihre Frau in größte Gefahr gebracht. Da passt das Muster. Wie der Vater, so der Sohn. Und es geht weiter. Nächste Generation. Isaac hat wieder zwei Söhne gehabt. Der Ältere war der Esau, der Jünger, der Jakob. Mit ihm geht sozusagen die Geschichte weiter. Das ist auch eine lange Geschichte. Der Jakob war eigentlich sein ganzes Leben durch so ein bisschen ein Betrüger gewesen. Er hat sich das Erstgeburtsrecht ergaunert. Das ist eine lange Geschichte, die könnt ihr nachlesen. Und dann hat er sich auch noch den Segen von seinem Vater erschlichen. Das ist gegangen, weil der Isaac mittlerweile sehr alt war und blind war. Eine ganz lange Geschichte. Ich lese euch nur einen kurzen Abschnitt daraus vor. Wir lesen im 1. Mose 27. Jakob ging zu seinem Vater, also Isaac, und sagte, mein Vater. Der erwiderte, ja, wer bist du, mein Sohn? Jakob antwortete seinem Sohn, Vater gerade lüg, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Vater gerade lüg, ich habe getan, worum du mich gebeten hast, setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst. Vater gerade lüg, und was wir jetzt da schon sehen, die beiden haben Leute belogen, die waren nicht gerade aus ihrer nächsten Familie, nicht gerade die nächsten Leute. Der Jakob belügt seinen eigenen Vater mit einer vatergeraden Lüge. Und dann noch, letzter Blick, nächster Blick in die vierte Generation. Da haben wir dann, der Jakob, der hatte viele Kinder gehabt, nämlich 12. Und einer davon war der Josef. Der Josef hat gerne Mode gehabt. Er war ein Designer, auf Insta immer seine neuesten Kleider postet. Von seinem Vater alles bekommen, von Zalando. Jedes Jahr das neueste iPhone. Ist nicht gut angekommen bei seinen Brüdern. Die die haben ihn umbringen, haben den Plan gefasst, ihn umzubringen. Haben es dann aber im letzten Moment nicht gemacht. Sie haben ihm seine Kleider vom Leib gerissen und schicken sie zurück zum Vater. Und auch da wieder die Lüge. Dann brachten sie das prächtige Gewand zu ihrem Vater und sagten zu ihm: Das hier haben wir gefunden. So ein Pech, schau es dir an. Ist das nicht das Gewand deines Sohnes? Auch wieder, sie lügen ihn an. Und das ist ja schon eine traurige Ironie an dieser Stelle. Also der Jakob, der seinen eigenen Vater Isaak belogen hat, wird jetzt von seinen eigenen Söhnen wieder angelogen und belogen. Also der Lügner wird selber belogen. Der betrügt hat, wird selber betrogen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt man, oder? Wie der Vater, so der Sohn. Die Sprichwörter haben wir drin in unserer Sprache, weil wir genau wissen, dass solche Sachen sich über Generationen weiterpflanzen. Und was der Punkt ist jetzt an dieser Geschichte, aus dieser Perspektive, ist Folgendes. Ich habe es mal so formuliert, zerstörerische Muster verschlimmern sich über Generationen, wenn sie nicht angegangen werden. Die Lüge ist immer dreister geworden, die Lüge ist immer gemeiner geworden, die Lüge ist immer direkter gegen die Nächsten in der Familie geworden. Und wenn du jetzt denkst, ja gut, ja halt Lüge, oder? Das ist jetzt halt mal so etwas. Ich möchte dir nur schnell aufzeigen, dass Lüge nicht das einzige Muster war in dieser netten Grossfamilie von Abraham. Es hat auch noch das Muster von der Bevorzugung von Kindern. Also, die haben alle immer, die haben immer jemanden von den Kindern lieber gehabt. Der Abraham hat den Isaak bevorzugt. Der hatte eigentlich noch den Ismael gehabt, das war eigentlich sein Erstgeborener. Aber er hat den Isaak bevorzugt, den Ismael weggeschickt. Der Isaak hat eigentlich den Esau bevorzugt, weil er sein Erstgeborener war. Und hat den Jakob vernachlässigt. Der Jakob hat, der Josef war sein Lieblingssohn. Und die anderen, also hat er bevorzugt vor allen anderen. Was das dazu geführt hat, ist, dass es eine grosse Rivalität gegeben hat unter den Brüdern. Ich meine, man kann sagen, ja gut, so unter Geschwistern gibt es eine gewisse normale Rivalität. Aber das, was wir hier lesen in dieser Geschichte, geht weit über normale Rivalität aus. Ismael hat müssen weggehen wegen Isaak. Esau wollte den Jakob umbringen. Und die Brüder von Josef wollten den Josef umbringen. Das ist der eigene Brüder, das müssen wir uns mal vorstellen. Also es ist nicht so nur Rivalität, so ein bisschen, ja, unter Geschwisterten. Das ist Morddrohungen unter Geschwisterten. Also ein massives Muster, das sich fortpflanzt. Und eins noch, wo man auch sieht in dieser Geschichte, ich nenne es einfach mal ungesunde Ehen. Man könnte auch sagen, ein schlechter Umgang mit Frauen. Weil zum Beispiel der Abraham, dem scheint es nichts auszumachen, dass er seine Dienerin muss schwängern. So, das macht er anscheinend ziemlich easy. Der Isaak und Rebekka, die haben am Schluss vom Leben definitiv Streit. Die reden kaum mehr miteinander. Der Jakob, der macht ein neues Level, oder? Der hat zwei Frauen und zwei Dienerinnen. Und mit allen vier treibt er es fröhlich und hat ganz viele Kinder und ganz viele Probleme und ganz viel Streit. Also, da pflanzt sich auch in diesem Bereich ein ungesundes Muster weiter, verschlimmert sich über die drei, vier Generationen. Was bedeutet das jetzt für uns? Wenn Sie sagen, ja, spannende Geschichte und so weiter, was bedeutet das für uns? Ich glaube, als erstes geht es mal darum, dass wir anfangen, in unsere eigene Herkunftsfamilie hineinschauen und uns überlegen, wo sehen wir so Muster, wo sich vielleicht über Generationen bis in unser Leben weiterentwickelt. Vielleicht ahnst du, dass zum Beispiel in deiner Familie so ein, weiß auch nicht, das Muster vom Perfektionismus gibt. Man muss immer alles genau richtig machen. Es muss immer alles korrekt sein.
Oder vielleicht das Muster von, man darf keine Schwäche zeigen. Es muss immer eine gute Fassade sein. Man darf nichts gegen aussen zeigen. Vielleicht siehst du aber auch Muster von der Sucht in deinem Leben. Oder in deiner Herkunftsfamilie. Vielleicht ist Alkohol ein Thema. Vielleicht sind Seitensprünge in deiner älteren Generation ein Thema. Vielleicht ist es ein ungesunder Umgang mit Geld, der sich über Generationen so weitergegeben wurde. Ich weiss es nicht. Ich kenne ja deine Familie nicht. Aber tu doch für dich einmal ein bisschen überlegen, was gibt es vielleicht so für Muster in deinem Leben, in deiner Herkunftsfamilie? Und ich will doch nur kurz zwei, ich sage mal, Wege kurz sagen, wie wir diesen Sachen ein bisschen auf die Spur kommen können. Das erste ist, einfach mal in der Stille Gott fragen. Wir haben nicht umsonst vor ziemlich genau einem Jahr, im letzten Herbst, die Predigtreihe auf Gott hören. Die gibt es übrigens immer noch auf unserem YouTube-Kanal, wenn du die noch willst, wieder nachhören willst. Auf Gott hören. Letzten Sommer haben wir es von der Stille und Einsamkeit. Ich glaube, auf dem Weg mit Jesus ist es ganz grundlegend, dass wir einüben, die Zeiten vom Gebet, die Zeiten von der Stille, die Zeiten vom Hören auf Gott regelmäßig zu haben. Wenn wir so Zeiten haben von der Stille, wenn wir so Zeiten haben vom Hören auf Gott, dann kann er zu uns reden, auch über unsere Herkunftsfamilie, über solche Muster, die sich vielleicht in unserem Leben zeigen. Und du dich plötzlich fragst, warum werde ich eigentlich immer so schnell verrückt? Warum ist mir das und das Thema so schwer? Warum taucht das und das immer wieder auf? Frag doch mal Gott, ob das vielleicht etwas mit deiner Herkunftsfamilie zu tun hat. Das Zweite, das ist mehr ein psychologischer Ansatz. Man kann so ein sogenanntes Genogramm erstellen. Das hat eigentlich nichts mit dem christlichen Glauben an sich zu tun. Ich habe euch hinten einfach so eine einfache Anleitung ausgedruckt. Man kann auch im Internet ganz viele YouTube-Videos und so Videos schauen und so. Die Grundidee von einem Genogramm ist, dass man sozusagen seinen eigenen Stammbaum aufzeichnet, vielleicht über 2-3 Generationen, und dann aber nicht nur den Stammbaum, sondern anfängt zu überlegen, wie gewisse Beziehungen ausgesehen haben. Also zum Beispiel, wer ist sich besonders nah gewesen? Vielleicht meine Mutter und die eine Tante oder ich und mein Gotti oder der Grossvater und ich, meine ganz nahe Beziehung gehabt. Und dann kann man anfangen, in den Stammbaum, im Stammbaum innen, solche gute Sachen hineinschreiben, nahe Beziehungen, positive Sachen, die weitergegeben worden sind über Generationen. Aber dann aber auch die zerstörerischen Muster. Vielleicht siehst du, hey, schon mein Urgroßvater, der hat schon geschafft, immer geschafft. Der Vater hat immer geschafft. Und jetzt ist das ein Muster in meinem Leben. Ich bin ein bisschen auf der Workaholic-Seite, zum Beispiel. Und solche Sachen können sich wie zeigen in so einem Genogramm. Du kannst das einmal ein bisschen für dich probieren. Du kannst das auch sehr ausführlich machen. Wenn du merkst, das ist ein grosses Thema in deinem Leben, haben wir auch Seelsorger da in der Gemeinde, die gerne bereit sind, auch mit ihren Weg zu gehen und solche Sachen auch noch ein bisschen näher anzuschauen. Solche Muster in deiner Herkunftsfamilie zu entdecken. Aber es muss auch nicht gerade der Master auf so etwas machen. Du kannst es einfach mal ein bisschen für dich anschauen. Genau. Dann ist ja die grosse Frage, okay, jetzt haben wir mal so etwas angeschaut, wir haben gesehen, da hat es zerstörerische Muster, wir haben die vielleicht sogar in unserem Leben erkannt. Und jetzt ist die grosse Frage, was machen wir damit? Wie können wir solche Sachen auch überwinden? Das wäre ja die Idee, dass wir nicht einfach nur Opfer sind von diesen Mustern, sondern dass wir auch Wege finden, die Sachen zu überwinden. Und da müssen wir vielleicht schnell ein bisschen ausholen. Ich müsste schnell etwas sagen zum Verständnis von Sünde. Weil am Schluss geht es darum, dass da Sünden weitergegeben werden über die Generationen. Jetzt, Sünde im biblischen Verständnis ist nicht nur, dass Gott uns vielleicht das Gebot gibt und so und wir dem nicht folgen. Zum Beispiel Gott sagt, du nicht lügen und jetzt haben wir halt einfach mal gelogen. Sondern jede Sünde trägt auch eine Macht in sich. Beziehungsweise ich öffne mein Leben für die böse Macht, die hinter solchen Sünden steckt. Was wollte ich mit dem sagen? Du sündigst nie nur für dich allein. Sondern unsere Sünden haben immer auch Auswirkungen auf unser Umfeld. Das offensichtlichste Beispiel sind so Sachen wie Sucht. Wenn jemand zum Beispiel ein Problem hat mit zu viel Alkohol trinken, könnte man sagen, ja, ja, das ist einfach sein Problem, der macht sein Leben kaputt, der macht seinen Körper kaputt. Aber wir wissen alle, wenn Alkohol zu einem Suchtproblem wird, dann kann das Einfluss haben auf Familien, auf Beziehungen, auf Leben, auf ein ganzes Umfeld. Und dann ist es ja nicht nur etwas, das eine Person betrifft, sondern ein ganzes Umfeld. Und darum, glaube ich, müssen wir verstehen, um zerstörerische Muster zu überwinden, müssen wir zuerst einmal verstehen, dass Sünde immer Konsequenzen hat. Sünde hat ihre Konsequenzen. Wenn wir nochmal in die Geschichte hineinschauen, von Abraham, seiner Grossfamilie, die Lüge und die Bevorzugung und die Rivalität und die ungesunde Art, mit Frauen umzugehen und ungesunde Art, Sexualität auszuleben, die haben Folgen gehabt. Da hat es Streit gegeben, da hat es Auseinandersetzungen gegeben, da hat es Morddrohungen gegeben und so weiter. Da hat es Leiden gegeben. Also die Sachen haben Konsequenzen gehabt. Und das ist auch bei uns so. Sünde hat eine Konsequenz. Vielleicht eines der offensichtlichsten Beispiele, auch das ein sensibles Thema, ich weiss, ist, dass Bescheidung. Scheidung hat Konsequenzen, und zwar immer für Kinder. Und ich weiss, in der heutigen Zeit geben sich die Medien alle Mühe, uns die Propaganda überzubringen, dass Scheidungskinder, denen geht es tipptopp und die erleben da ganz gut. Aber die Realität ist einfach eine andere. Scheidungskinder leiden unter dem. Und manche können besser damit umgehen und andere zerbrechen daran. Aber die Konsequenzen von einer Scheidung tragen die Kinder, sind die Leidtragenden. Und das ist einfach zum Sagen, die Sachen haben Konsequenzen, darum ist es wichtig, anzuschauen. Und das Zweite noch, was man glaube auch verstehen müssen, ist, dass Sünde immer weitergegeben wird. Ich weiss, wir hätten den grossen Wunsch, dass kleine Babys auf die Welt kommen, dass man denken, ja, die, das ist ein unbeschriebenes Blatt. Für die fängt das Leben einfach ganz neu und völlig eben, unbeschriebenes Blatt. Aber die Wirklichkeit, die Realität ist, dass schon kleine Kinder Muster übernehmen von ihren Eltern und Großeltern. Wie gesagt, dass in der Genetik schon gewisse Sachen veranlagt sind. Und ich will nicht mit dem sagen, dass man einfach Opfer ist von seiner Genetik und Opfer von seiner Familie und von seiner Herkunft. Aber, dass wir nicht einfach unbeschriebene Blätter sind, wenn wir in die Welt kommen. Sondern dass Sünde weitergegeben wird über Generationen. Und ich sage das einfach, um uns in Erinnerung zu rufen, dass wir die Sachen nicht auf die leichte Schulter nehmen sollen. Und nicht einfach sagen, das sind so Kleinigkeiten und so. Dass wir Sachen nicht verharmlosen, wie Lügen oder wie Rivalität und so Sachen. Oder andere Muster. Und jetzt braucht es aber noch gute Nachricht, oder? Das war jetzt ein bisschen deprimierend, ich weiss. Alle schauen mich so traurig an. Wir brauchen noch gute Nachricht. Und das ist der Punkt von unserem Glauben an Jesus. Es gibt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht von der Bibel ist, dass in Jesus und durch die Kraft vom Heiligen Geist die Muster können gebrochen werden. Auch wenn solche Muster da sind, auch wenn solche Sünde da ist, die können überwunden und gebrochen werden. Der Paulus schreibt, das ist einer meiner Lieblingsabschnitte, glaube ich, im Kolosserbrief über die Bedeutung von dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat, sagt er, das sind eigentlich zwei Aspekte, Vers 14, Kolosser 2, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist der Teil von der Schuld, von der Sünde, vom Schuldschein. Und dann sagt er um Vers 15, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Und jetzt kommt der super Abschlusssatz. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Nur ganz kurz, wir können ganz viel über die Verse sagen, aber was wichtig ist, einerseits, wenn wir wollen, solche Muster überwinden in unserem Leben, braucht es Vergebung. Weil Jesus den Schuldschein an ans Kreuz genagelt hat, gibt es keine Vorwürfe mehr gegen uns. Die sind weg. Darum können wir Vergebung von Jesus annehmen. Wir können Vergebung von ihm empfangen für das, was in unserer Herkunftsfamilie schiefgelaufen ist. Für die Sünde, die vielleicht über Generationen weitergegangen ist, können wir Vergebung empfangen, wenn wir Jesus darum bitten. Und damit die Muster gebrochen werden, müssen wir auch wieder anderen vergeben, die vielleicht an uns schuldig geworden sind in unserer Familie. In diesem Zusammenhang, glaube ich, ist es hilfreich, Sünde folgendermaßen zu benennen. Es gibt Sünde A, die von mir ist, Sünde von mir. Und da kann man sich fragen, wo habe ich vielleicht meinen Eltern oder meinen Kindern oder meinen Tanten oder meinen Grosseltern oder was auch immer, habe ich Falsches gemacht, habe ich gesündigt ihnen gegenüber? Und dort bei Jesus um Vergebung bitten, vielleicht auch bei den Betroffenen um Vergebung bitten. Dann gibt es aber den Aspekt von Sünde an mir. Auch da ist es wichtig zu überlegen, wer hat vielleicht in meiner Herkunftsfamilie an mir gesündigt. Und die Sachen vielleicht auch benennen, die Sachen vielleicht auch mal aufschreiben. Vielleicht mit einem Freund, einer Freundin, einem Seelsorger zusammen die Sachen ans Licht bringen. Und dann auch sagen, ich will das bewusst vergeben. Ich will das loswerden. Das könnte dramatische Sachen sind, das können auch Kleinigkeiten sein, die uns trotzdem immer wieder wie zurückhalten. Und dann ist ein Aspekt von der Sünde auch noch, dass es die Sünde um mich herum gibt. Es kann sein, dass du in einer Familie oder in einem Umfeld gewesen bist, wo um dich herum Leute vielleicht gesündigt haben. Du hast in dem Sinne nicht gerade direkt damit zu tun gehabt, aber es hat wie das Umfeld vielleicht beeinflusst, vielleicht vergiftet. Und auch da ist es gut zu fragen, was ist da vielleicht um? Was ist vielleicht an Sünde um mich herum passiert, wo ich muss vielleicht auch vergeben? Also das ist ein Aspekt, dass Vergebung nötig ist. Auch in unserer eigenen Familiengeschichte. Oder besonders in unserer Familiengeschichte. Und der andere Aspekt ist, dass so Muster auch gebrochen werden können. Das deutet der Paulus in dem Vers 15 an. Wenn die Macht vom Bösen scheinbar vielleicht unsere Familie oder uns im Griff haben, dann können wir da brechen im Namen von Jesus im Gebet. Das ist die Verheißung da. Jesus hat einen Sieg über die Macht schon davongetragen. Und wir dürfen diesen Sieg jetzt auch in diesen Aspekten von unserem Leben erleben. In diesen Beziehungen können Sachen gebrochen werden, die uns vielleicht noch gefangen nehmen. Und es kann sein, dass das zum Teil auch dämonische Einflüsse sind. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen genauer anschauen. Da müssen wir vielleicht auch mal mit jemandem reden, der das noch ein bisschen besser versteht. Aber verstehe mich, das kann ein Aspekt sein. Aber manchmal ist es in unserem Leben sind es nicht einfach so dämonische Sachen, sondern es sind einfach schlechte Angewohnheiten, die sich über Generationen weitergegeben worden sind. Und dann braucht es manchmal auch einfach die Entscheidung zu sagen, das Muster will ich nicht mehr in meinem Leben oder in meiner Familie. Das muss nicht gerade etwas Dämonisches sein, das können auch schlechte Muster sein, die gebrochen werden müssen. Und wichtig ist da, dass zerstörerische Muster, ich habe es mal so formuliert, müssen durch gesunde Gewohnheiten ersetzt werden. Also wenn du zum Beispiel in deiner Familie, wenn es dort das Thema gibt vom Geizigsein, du hast das vielleicht über Generationen wie mitbekommen, dass man zuerst an sich muss denken oder so, dann ist die Antwort darauf, Grosszügigkeit einzuüben. Wenn du vielleicht, du siehst ein Muster vom Tratsch in deiner Familie, man hat immer geredet über die und die und die und die, die gar nicht an dem Tisch gehockt sind, dann ist vielleicht das Gegenteil davon, dass man Ermutigung einübt, statt Tratsch. Vielleicht siehst du ein Muster von der Rivalität in deiner Familie, in deiner Herkunftsfamilie. Dann muss Nächstenliebe die neue gewonnen werden. Vielleicht siehst du das Muster der Lüge. Dann muss Ehrlichkeit reinkommen. Also es reicht nicht nur zu sagen, das ist das Muster und ich brich es, sondern es geht auch darum, zu ersetzen durch etwas anderes, durch ein neues Muster. Und nächsten Sonntag werden wir ein Beispiel sehen, wie das ganz konkret aussehen kann. Übrigens im Leben von Josef. Der hat nämlich ziemlich viel umgekehrt in seiner eigenen Herkunftsfamilie. Ja. Wir sind am Schluss und vielleicht denkst du jetzt dir, ja, das ist spannend und so und ist auch noch interessant. Aber du, meine Familie, die, gut, tipptopp, alles gut. Super Familie. Hey, cool, ich freue mich für dich, das ist gut. Und schau, ich glaube, ich komme auch aus einer sehr guten Familie. Ich bin sehr dankbar für meine Herkunftsfamilie. Und gleich, als ich mich anfange mit dem Thema beschäftigen, ich habe nicht grosse Therapie gemacht, ich habe auch nicht ein riesiges Genogramm gemacht, ich bin auch nicht stundenlang zu einem Seelsorger. Aber ich habe gemerkt, Gott hat mir Sachen aufgezeigt, die Muster sind aus meiner Herkunftsfamilie, wo es gut ist, wenn ich es jetzt vielleicht ein bisschen anders mache. Und ich werde ein Beispiel erzählen, nur um zu sagen, dass das nicht riesige Sachen sein müssen, aber es ist gut, wenn man anschaut. Ich komme ja aus einer Predigersdynastie, kann man sagen. Ich bin in der vierten Generation Pastor. Und das ist ein riesiges Erbe, das ich hier habe. Und mega viel Gutes, das ich mitbekomme auf meinem Weg. Etwas aber war, wo mein Vater Pastor war, sind wir Kinder halt schon ziemlich, wir sind Teenies gewesen, meine Eltern, ich bin der jüngste von vier, meine ältesten Geschwister sind zum Teil schon ausgezogen gewesen. Und mein Vater hat immer am Samstag Predigt vorbereitet, bis tief in die Nacht. Und das ist einfach normal gewesen und es ist auch nicht so schlimm gewesen, glaube ich, für uns, weil eben, wir haben am Samstag sonst zu tun gehabt, wir sind Teenies gewesen, wir sind gar nicht mehr so viel daheim gewesen und so, es ist gar nicht so aufgefallen. Und ich habe dann aber das Muster übernommen, als ich selber Pastor geworden bin. Der Unterschied war, dass ich einfach sehr kleine Kinder hatte. Und ich habe am Samstag, meistens den ganzen Samstag, gearbeitet, bis ich gemerkt habe, dass das Muster nicht gut ist für meine Familie. Weil ich kleine Kinder in einer anderen Lebensphase bin, habe ich gemerkt, ich muss den Samstag frei machen. Ich muss meine Predigt am Sonntagabend fertig haben, damit ich den Samstag für meine Familie habe, dass ich dann am Sonntag predigen kann. Und das ist jetzt nicht irgendwo eine mega, ich sage nicht, das ist nicht eine dämonische Belastung oder so. Sondern es ist einfach ein Muster, wo ich gemerkt habe, das muss ich ändern von dem, was ich gelernt habe von meinen Vorgängern. Und ich habe mich ein bisschen umstellen, es hat ein bisschen Angewöhnungszeit gebraucht. Aber es war ein wichtiger Schritt gewesen, glaube ich, für uns als Familie. Um so Sachen geht es. Es können grosse Geschichten sein. Aber manchmal sind es die kleinen Muster, wenn wir die umkehren können. Das kann Gutes nochmal mehr sagen, nochmal mehr Freiheit, nochmal mehr von Jesus in unser Leben hineinkommen. Und da möchte ich dir einfach sagen, wenn du dich fragst, ja, ist das etwas für mich und so, schau an, nimm dir Zeit. Hey, gerade nächste Woche ist du eine Gebetswoche. Und das ist auch eine Gelegenheit, einfach mal da auch in die Stille kommen und Gott zu fragen, du, wie siehst du meine Familie? Und einfach mal anhören, was will er dir vielleicht aufs Herz legen. Ich lade dich ein, gerade für die nächsten Wochen, dir die Zeit zu nehmen, anzuhören und vielleicht einen Schritt zu machen, wo es nötig ist. Weil in Jesus haben wir die Möglichkeit für Vergebung. Vergebung ist möglich und es ist möglich, dass die Muster gebrochen und überwunden werden. Wir haben das vorher gesungen in dem Lied vom Sieg. Der Sieg darf auch in unsere Beziehungen hineinkommen. Genau. Ich werde noch beten, die Band darf auf die Bühne kommen. Und da den Abraumen sonst noch. Und einfach ein Gedanke ist mir noch in dieser Woche in Sinn gekommen. Ich mache das nicht oft, aber ich werde mich an die Männer wenden, da innen besonders. Weil ich meinte, dass Frauen eher ein Gespür haben für die Sachen in ihrem Leben. Und vielleicht eher so wissen um die Muster in ihrem Leben. Und wir Männer sind so, hey, komm, Mann, ja, hey, also wir müssen doch jetzt einfach, ja, es ist nicht so wichtig und nicht so dramatisch und da so drüber reden und so, ist mega anstrengend. Ich überzeichne es. Und das ist klischeehaft. Aber liebe Männer, wenn wir wollen, unserer nächsten Generation, unseren Kindern, gerade wir Vätern, wenn wir wollen, der nächsten Generation gute Vorbilder sein, wenn wir wollen, vielleicht Sachen kehren, die nicht so gut sind aus unserer Herkunft, dann ist es mega wichtig, anzuschauen. Und ich will doch Mut machen, auch wenn du das vielleicht noch nicht so gemacht hast. Schau an in dein Leben, in deine Herkunft und schau die Muster an, damit du deinen Kind wieder etwas anderes kannst weitergeben und auch Muster kannst umkehren. Ich will noch beten. Jesus, wir danken dir so viel mal, dass du der bist, wo die gottfindliche Macht, die böse Macht überwunden hat. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt einfach ein, dass du in unser Leben hineinredest. Wir sind so unterschiedlich, wir haben so unterschiedliche Herkunftsfamilien und so verschiedene Geschichten, aber du kennst sie alle und du weißt, wo das Muster sind in unserem Leben, wo uns davon abhalten, Schritt mit dir zu gehen. Wo Sachen vielleicht, Verletzungen da sind, zerstörerische Muster. Und wir laden dich jetzt einfach ein, Heiliger Geist, dass du redest, dass du uns vielleicht etwas aufzeigst, dass du uns vielleicht einfach einen Finger auf etwas legst. Damit wir wieder können, der nächsten Generation, unseren Kind und Kindeskind, etwas anderes weitergeben. Einen anderen Einfluss weitergeben. Ich bitte dich jetzt auch gerade, Heiliger Geist, für all die, die so Verletzungen sich bewusst sind, dass du kommst mit deiner Heilung und Wiederherstellung. Dass du kommst und Wunden heilst und zusprichst, was nur du kannst sagen. Und bitte dich auch für all die, die ja, vielleicht überfordert sind mit etwas, wo als Muster in ihrem Leben da ist. Komm, du Heiliger Geist, und gib du auch Kraft, gib du auch Weisheit, gib du auch Ideen, wie wir so Muster überwinden können. Du bist die Quelle von allem Guten. Bei dir dürfen wir Heilung und Wiederherstellung finden. Bei dir können wir Versöhnung und Vergebung finden. Amen.